wollen zusammen ein Wort Gottes aus dem Alten Testament lesen und schlagen dazu die Psalmen auf. Psalm 11. Da lesen wir die ersten vier Verse. Da heißt es, auf Jehova traue ich, wie saget ihr zu meiner Seele, fliehet wie ein Vogel nach eurem Berge. Denn siehe, die Gesetzlosen spannen den Bogen, sie haben ihren Pfeil auf der Sehne gerichtet, um im Finstern zu schießen auf die im Herzen Aufrichtigen, auf die von Herzen Aufrichtigen. Wenn die Grundpfeiler umgerissen werden, was tut dann der Gerechte? Jehova ist in seinem heiligen Palast. Jehova in den Himmeln ist sein Thron, seine Augen schauen, seine Augenlider prüfen die Menschenkinder. Soweit das Wort Gottes. In einer der uns bekannten Gemeinden vor noch nicht allzu langer Zeit wurde dieser Psalm vor einer Verkündigung verlesen und ein junger Bruder gab da einiges an Kommentar dazu. Ich war inhaltlich nicht so ganz einverstanden, weil er sich in dem Vers 3 auf das Einreißen der Grundpfeiler darauf bezog, dass dies seine Nöte und Probleme seien. Und darum wollen wir heute an dieser Stelle etwas aus der Sicht des Wortes Gottes über diese Verse hören, die ja nun auch zusammengehören. Und horchen, was der Text hier uns zu sagen hat. Und da wollen wir ganz der Reihe nach gehen. Um solch ein Wort auszulegen, bedarf es einfach einer gewissen Ordnung des Vorgehens, sonst geraten wir ganz schnell vom Gleis herunter. Dieser Psalm wurde zunächst von David geschrieben, das ist der Ausgangspunkt. Und in der Zeit, in der dieser Psalm geschrieben wurde, da lebte der König Saul, der König seines eigenen Willens. Und in diesen Tagen des Königs Sauls, da war die damalige von Gott verordnete Gesetzgebung, also das Gesetz zu halten, und zwar ganz Israel war diesem Gesetz unterworfen. Zugleich entsprach dieses dem Volke Israel gegebene Gesetz der Gerechtigkeit Gottes. Die Grundpfeiler waren die darin beschriebenen Wahrheiten innerhalb des Gesetzes, detailliert über die Sittengesetze, die Moralgesetze und alle übrigen Ordnungen, die im Gesetz enthalten sind. Und zwar so, wie allein damals unter Einhaltung dieser Gebote und Gesetze dem Herrn wohlgefällig gedient werden konnte. Das ist der Ausgangspunkt. Aber Saul unterstellte sich der Zucht dieses von Gott gegebenen Gesetzes nicht. Und zwar deshalb nicht, weil er sich mehr im Sinne hatte als Gott. Er suchte seine Ehre. Man braucht nicht viel darüber zu reden und zu sprechen und zu sagen, Man merkt es eigentlich jedem Gläubigen an, was er sucht. Und ein wesentlicher Grundpfeiler ist darin die Treue. Andere Übersetzungen übersetzen an dieser Stelle für Treue das Wort Wahrheit. Und keine Güte und Liebe und keine Erkenntnis Gottes ist im Lande, sagt und klagt der Prophet Hosea in Kapitel 4, Vers 1 und folgende. Und alles das erinnert zugleich auch an die heutigen Tage, wo es heißt, und merken wir uns das Wort gut, sie wissen nichts und verstehen nichts, in Finsternis wandeln sie einher, es wanken alle Grundfesten der Erde nach Psalm 82, Vers 5, aber Jehova prüft den Gerechten. Gerecht ist Jahwe, Gerechtigkeiten liebt er nach Psalm 11, Vers 5 und Vers 7. Wir wissen genau, was Gott liebt. Auch Saul wusste genau, was Gott liebte. Aber weil er sich mehr liebte als den Herrn, liebte er auch seine Ehre mehr, als sie dem Herrn zu geben. Die Grundfesten des Thrones sind und bleiben zugleich immer Gerechtigkeit und Gericht, so sagt es der Psalmist in 89, Vers 14 und 97, Vers 2. Ich darf diesen Satz noch einmal sagen, weil er ein Untertitel unseres Textwortes ist. Die Grundfesten des Thrones Gottes sind und bleiben immer Gerechtigkeit und Gericht. Und da müssen wir die Frage stellen, warum stürzte Saul? Wir kennen ja die Geschichte. Und warum wanken Throne auch in unseren heutigen Tagen? Denken wir an den Pfauenthron im Iran? Oder denken wir an den Thron des Negus in Abessinien? Es sind noch mehr Throne in den vergangenen Jahren, die zum Wanken und damit zum Fall kamen. Wir aber stellen die Frage, warum wanken und fallen solche Thronen. Und da müssen wir gleich dem Psalmisten antworten, weil ihre Grundlagen nicht Gerechtigkeit und Gericht sind, wie Gott das will und meint. Und die Auswirkung davon sind, weil Gnade und Wahrheit demzufolge nicht recht geteilt werden. Und darum musste auch Sauls Thron fallen. Und der König, der weise König Salomo, sagt im Worte Gottes, durch Gerechtigkeit steht ein Thron fest. Psalm 16, Vers 12. Durch Gerechtigkeit steht ein Thron fest. Und weiter sagt dieser weise König, Güte und Wahrheit behüten den König. Und durch Güte stützt er zugleich seinen Thron. Sprüche 20, Vers 28. David denkt also in diesem verlesenen Psalm 11 zuerst an die tatsächlich unter dem König Saul niedergerissenen Grundpfeiler der Gerechtigkeit und des Gerichtes, für das er verantwortlich war, als der König. Nicht etwa allein im Sinne einer Verurteilung, sondern auch in Verbindung mit Zucht und mit Ordnung, wie auch mit Gehorsam, und das war ja sein Problem, dass Samuel ihm sagen muss, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer. Nicht der Saul, aber der David erkennt, und zwar diesen Punkt ganz deutlich, und wirft die Frage in Vers 1 auf, und er folgt nicht dem Rate der Gesetzesfeinde. Wie es hier heißt, gleich einem Vogel auf die Berge in der Irre hin und her zu fliegen. Vers 1. Dieser David erkennt den gewaltigen Unterschied im Glaubensverhalten zwischen dem König Saul und ihm. Aber er unternimmt nichts, weil Saul ein Gesalbter Gottes war. Nein, nein, dieser David sieht es aus dem Blickfeld Gottes. Man mag ihn darüber als ungeistlich bezeichnet haben, aber er war der Geistliche in jenen Tagen, dieser David. Er bleibt in seinem Neste des Glaubensvertrauens auf seinen Beschützer hin, welcher Gott ist, und in der lebendigen Hoffnung auf den Herrn, der hier Jehova genannt ist. Seine Hoffnungen ruhten auf ihm und er blieb unbeirrbar. Möchten wir davon lernen? Nun, die Flucht eines Vogels drückt Angst aus. Hier geht es nicht um den Flug eines Vogels, sondern um die Flucht eines Vogels. Das Ausreißen eines Vogels aus irgendeinem Grunde. Und wenn schon ein Tier ausreißt, dann wird's nur solches tun, wenn es in Gefahr ist. Und oft ist der Ausdruck der Angst zugleich auch Unruhe. Wenn also Grundpfeiler niedergerissen werden, finden wir Unruhe und Angst in den Herzen der Menschen. Die Gläubigen haben durchweg einen Fehler an sich. Sie halten von ihrem persönlichen Glauben viel zu hoch, der in Wirklichkeit gar nicht so dick ist. In 1. Samuel 16, Vers 15, sagen die Knechte Sauls zum König: Siehe doch, sagen sie, ein böser Geist von Gott ängstigt dich. Und allein die Aussage, siehe doch, zeigt uns, dass Saul seine eigene Angst, von der Gottes Wort hier redet, selbst nicht erkannte. Die Knechte erkannten's, die um ihn waren, die erkannten das. Nur der Saul nicht. Und weil Saul dem Herrn nicht vertraut, kam Angst und Unruhe über ihn. Erleben nicht auch wir heute ein gewaltiges Niederreißen der gottgegebenen Säulen von Zucht und Ordnung? und zwar in unserem ganzen Volksleben. Da sind die gleichen gottlosen Menschen am Werk, die von Gott gegebenen Erhaltungsmittel zu beseitigen. Gnade und Wahrheit gehen vor dem Angesicht Gottes einher. Der Herr Jesus als vollkommener Mensch zeigt uns diese Grundsätze, und zwar am rechten Platze. Wir können auch falsch wandeln, indem wir Dinge, die richtig sind, nur am falschen Platz auszuleben versuchen. Keine Anwendung des einen auf Kosten des anderen sollte hier noch gesagt werden. Denn sein Heiliger Geist überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, sagt die Schrift. Das unentbehrliche Fundament, und zwar gesunden Volks- und Staatslebens, ist die Familie. In ihrem Inneren bilden sich alle Begriffe über Pflichten und Rechte. Heute wird nur noch das Recht gelehrt. Darinnen bilden sich Treue, Liebe, Ordnung, Zucht und Autorität. Das hat man versucht in den letzten Jahren ganz abzuschaffen. Das Ansehen der Obrigkeit des Staates steht und fällt mit der Anerkennung der ersten gottgegebenen Obrigkeit von Vater und Mutter. Nur so und allein so erklärt sich der Sturmlauf des antichristlichen Geistes gegen die Familie als der Grundlage aller göttlichen Ordnungen wie auch aller göttlichen Segnungen. Und das sehen wir mit Frabanz in bestimmten totalitären Ländern. Die Kinder gehören dort staatsgebunden nicht mehr der Familie, sondern dem Staat selbst. Und dieser Ungeist, dieser Abgrundgeist hat bereits in Deutschland am Boden gewonnen. Noch mehr. Wir leben gegenwärtig innerhalb dieser Waagestellung an den Zünglein. Vom Wort Gottes her müssen wir sagen, die Eltern bilden die erste von Gott verordnete Obrigkeit, welche die Pflicht der Regierung über ein Kind, die Fürsorge, die Erziehung und das Recht der Bestrafung hat. Und in diese biblische Ordnung soll und wird der Mensch hineingeboren. Sie bildet die Grundlage seiner späteren Existenz und dort empfängt sie seinen Namen oder empfängt er seinen Namen, seine Sprache, sein Elternhaus, seine Heimat, ja alles, was er auf Erden ist und wird, beruflich oder auch außerberuflich. Das, was einem Kinde überhaupt in der Familie geworden ist, oder auch gemangelt hat in seiner Kindheit, begleitet ihn diesen Menschen als Segen oder Mangel meist durch das ganze Leben. Und wenn heute die Kinder der Familie entzogen werden, dann können wir hier schon im Blick auf die atheistische Auffassung der Gottlosen wissen, dass sie ausschließlich nur noch im Mangel herangezogen werden sollen. Nun, Ehescheidungen, freie Liebe, wilde Ehen reißen diese Grundpfeiler nieder, die auch von Staats wegen nicht allein geduldet, sogar gefördert werden. Bereits ist man dabei, einer Gesetzesvorlage zuzustimmen. Unsere Regierung, wir müssen Buße tun für sie. Dass die wilden Ehen gleichgestellt werden sollen, also Bratkartoffelverhältnis mit einer von Gott gegebenen Ehe. Insofern ein Staat durch seine Gesetze die Auflösung seiner Fundamente Vorschub leistet, beschleunigt er seinen eigenen Untergang um ein Vielfaches. Welche Regierung könnte erwarten, von den Bürgern anerkannt zu werden, wenn in diesem Volke Vater und Mutter verachtet werden? Und das sporadisch. Wie kann Zucht und Ordnung in einem Volke aufrechterhalten werden, dessen Kinder in Eigenwillen und Zuchtlosigkeit und Zügellosigkeit gegen Vater und Mutter gelehrt werden? Was tut in solchen Zeiten der Gesetzlose? Vers 2. Wollen wir sehen. Er schießt aus der Finsternis heraus, weil er ein Feigling vor Gott ist, und zwar auf die Herzen der Aufrichtigen. Wenn heute die Grundpfeiler umgerissen werden, Vers 3, was tut dann der Gerechte? Mit dem wollen wir uns ein wenig befassen. Der durch den Glauben an den Herrn Jesus und sein für uns vergossenes Blut versöhnte und gerechtfertigte Christ, was tut er dann? Kurzum, der Errettete. Was tut der Hausgenosse Gottes? Der Himmelreichsbürger, könnten wir sagen. Dieser Fremdling hier auf Erden gegenüber solchen Anstürmen des antichristlichen Geistes en gros. Nun, die Welt, die kann er nicht verändern. Also fangen wir gar nicht daran an. Er kann sie auch nicht bekehren. Also hören wir auf mit Weltverbesserungsdingen. Aber er kann etwas anders. Er zeugt für seinen Herrn. Und das will Gott. Er zeugt für seinen Herrn gegen das Böse. Gott erwartet von uns ein Zeugnis gegen das Böse. Nun, bezeugen können wir, aber überzeugen kann nur Gott. Und zwar durch sein Wort und durch seinen Geist. Ich habe mich schon oft darüber gefreut, dass Gott von mir nicht fordert. Ich hätte viele Menschen zu Christus zu führen, die errettet werden. Das macht Gott selbst. Wir haben diese Dinge nur zu bezeugen. Was tut also der Gerechte? Als Einzelner, als Familienhaupt, als Glied einer Gemeinde, das ist nicht anders, und unter seinen Arbeitsgenossen und in dieser Welt. Auf die Frage von Vers 3 gibt also der Vers 4 zwei Antworten. A. Er ist droben. Jehova ist droben in seinem heiligen Palast, das heißt in seinem Tempel. Und B. In den Himmeln ist sein Thron, das heißt, er wohnt, weil er ein Tempelbewohner ist, zugleich auch in unseren Herzen. In unserem Leib, dieser Tempel des Heiligen Geistes. Zu A. Der Herr, dem alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden thront zur Rechten der Majestät in der Höhe. So sagt es das Wort. Er, unser Herr, der Richter der ganzen Erde, der einst sein teures Blut für uns, die Schuldigen, gab, verwendet sich nun für uns, ist unser hoher Priester, ist unser Sachwalter des Leibes Heiland und unser verherrlichtes Haupt zugleich. Was vermögen die Menschen mit all ihren Listen und Lüsten? Vermag etwa Gott, ihre Pläne nicht aufzudecken? Ich meine doch. Geschieht auf dieser Erde etwa etwas, wovon Gott keine Notiz gehabt hätte? Ich glaube nie und nimmer. Nun, der Satan, sagt das Wort, hat uns begehrt zu sichten. Aber der Herr in seinem heiligen Tempel bittet für uns, wie wir das lesen in Lukas 22, Vers 31. Nun, die Bosheit, nicht im Tempel oben, sondern auf dieser Erde unten, auf der wir noch im Augenblick umherlaufen, nimmt seinen Fortgang rapid. Und der Feind aber stürmt weiter und immer mehr gegen diese Grundpfeiler an. Die Grundpfeiler von Ordnung und Gerechtigkeit und Zucht sind Hindernisse für die Gottlosigkeit. Darum schreien die Nationen: Lasst uns zerreißen ihre Bande. Das ist dieser Augenblick, in dem wir leben. Er wird sich steigern, noch ein ganz klein wenig, nämlich bis der Herr kommt, und dann ist schon das Höchstmaß vorhanden. Und wir müssten sagen, sieht denn das Gott alles nicht, was da geschieht? Er, dieser gewaltige Gott, der uns lieb hat. Nun, wir müssen mit dem Worte Gottes reden, das da lautet: Seine Augen schauen auf uns, seine Augenlider prüfen die Menschenkinder. Ihm entgeht nichts, aber sein Angesicht schaut den Aufrichtigen an, so steht's geschrieben. Sollte er, unser Gott, nicht jeden einzelnen Anschlag unserer Feinde zunichte machen können und uns zu seinem Lobpreis noch hindurchhelfen in allen Nöten und Angriffen? Und bald ist der Glaubenskampf zu Ende. Und wir dürfen ihn dann schauen. Wer gesagt hat, ich komme bald. Der Blick auf ihn droben in seinem heiligen Tempel bringt uns praktisch zur Ruhe. Wir denken zurück an den Vers 1, an den Vogel. Er fliegt unruhig hin und her. Angst wird überhand nehmen in diesem unseren Erdteil in den nächsten wenigen Jahren, dass wir erstaunen werden. Nun kommt es darauf an, wohin dein Blick gerichtet ist. Blicken wir auf unseren Herrn, den Felsen, dann werden wir zur Ruhe gebracht. Ich kann umgekehrt sagen, dass Gläubige, die Angst oder Unruhe haben, ihren Blick nicht im Glauben auf Christus richten. Und B, die zweite Aussage, er wohnt auch in unseren Herzen durch seinen Geist und ist nach seiner Aussage, der Aussage seines Wortes, er ist gegenwärtig, wo zwei oder drei versammelt sind, in seinem Namen. Er hat also seine Allgegenwart verheißen, sodass für uns nicht mehr als nur noch zu glauben und das, was die Schrift uns sagt, übrig lässt zu tun. Der in uns ist, der Geist des lebendigen Gottes, sagt die Schrift, ist größer als der, welcher in der Welt ist. Sein Heiliger Geist will uns leiten. Und zugleich will dieser Geist uns Christus verherrlichen. Das ist seine Absicht, sein Auftrag und sein Handeln. Aber Jehova ist in seinem heiligen Palast. Das ist ein Wort aus Habakuk 2, Vers 20. Und dann kommt hinter Palast das Wort still. Eine andere Übersetzung hat gebracht, schweige. Vor ihm ganze Erde. Wir haben vor ihm und über seine Wege zu schweigen. Die er mit den Menschenkindern geht, sie sind in der letzten Konsequenz Herrlichkeit. Ob wir das begreifen oder nicht begreifen wollen oder nicht können, ist eine andere Frage, die hier nicht ventiliert werden braucht. Liegt nicht gerade im Stille sein und Vertrauen unsere Stärke. Warum? Weil Gott es also in seinem Wort gesagt hat. Und weil die Erfahrung aller Zeugen dies bestätigen. Wir möchten eigentlich jeden einzelnen Bruder und Schwester hier zurufen. Wenn du Probleme hast, dann musst du stille werden. Und dann gibst du an Jesus ab und blickst fest auf ihn und dankst ihm, dass er dafür in die Himmel aufgestiegen ist, um
für uns in dieser Funktion tätig zu sein.
Und doch wird uns meist nichts so schwer im Glaubenskampf als das Stille sein. Das Stille sein im Bewusstsein der Sache.
Im Volksmund gibt es ein Sprichwort, das sagt, was man nicht weiß, macht einen nicht heiß. Aber hier geht's um das Bewusstsein der Dinge, stille zu werden vor Gott. Eine Lektion, die leider, ich muss das beklagen, nur wenige Kinder Gottes in ihrer Wandelzeit erleben und erfahren. Warum so wenige? Weil sie sich nicht nach den gottgegebenen Dingen gelernt haben auszustrecken.
Warum darf der Glaubende ruhig und stille werden? Weil der Herr es ist, der für uns streitet. Wir werden ja nur unruhig, wenn wir das nicht glauben, was Gottes Wort sagt. Und das ist dein Unglaube. Dein Unglaube beunruhigt. Der Jesus sagt einmal zu der einen Schwester in Bethanien, du bist beunruhigt. Und was war der um vieler Dinge? Worum ging's da? Die andere hatte auf den Herrn geschaut und jenen nicht. Das nicht auf den Herrn schauen heißt, nur wenig Gemeinschaft mit Jesus zu haben.
Ich weiß nicht, wie es in deinem Herzen aussieht, aber du selbst weißt es mit Sicherheit und der Herr auch.
Für die allermeisten Gläubigen in unseren heutigen Tagen kann der Herr Jesus überhaupt nicht für sie streiten. Der kann's gar nicht. Und zwar deshalb nicht, weil man nicht schweigt. Sondern weil der Mund zur Sünde geöffnet wird. Das ist die Sünde der heutigen Gemeinde Jesu vor Gott. Und diese Sünde nicht als Sünde anerkannt werden will. Mund aufreißen, einen sündlichen Mund aufreißen. Was kann schon aus einem sündlichen Mund herauskommen? Sünde. Und wenn wir stille werden, können wir hören. Das ist die Absicht Gottes mit uns. Nicht zu reden, sondern stille zu werden. Aber nicht aus Fernsehen zu hören, sondern auf den Herrn. Und zwar, was der Geist des Herrn uns zu sagen hat. Und da kann er uns von Fall zu Fall seinen Willen kundtun. Dieser lebendige Gott. Durch Stille werden, nicht durch Reden. Hat er noch niemanden was mitteilen können, wenn wir reden. Er kann nur so, indem wir stille werden und ihn reden lassen, und Gott ist nicht unanständig und schon gar nicht der Heilige Geist. Solange wie wir reden, kann er nicht reden. Das sagt schon der Knigge, der für uns nicht maßgeblich ist. Darum sagt Gottes Wort, alles Fleisch schweige vor Jehova, denn er hat sich aufgemacht in seiner heiligen Wohnung. Und jetzt wollen wir uns einiges merken. Ich bin sehr dafür, aus der Glaubensschule ein wenig zu plaudern. Und es ist gut, wenn wir in einem Betrieb ein Lehrlingsverhältnis beginnen oder begonnen haben,
nicht am zweiten Tag die Gesellen zu belehren. Ist gut. Ich empfehle das sehr.
Allein nur stille Leute. Ich sage noch einmal, nur stille Leute. Gehorchen der zarten Stimme des Heiligen Geistes und anderen nicht.
Ich würde sonst etwas geben, wenn ich diesen Satz ins Herz hineinschlagen könnte von uns allen. Und zwar so tief mit Widerhaken, dass das Ding nie mehr rauszuoperieren ist. Durchs Herz durch, bis hinten ins Rückenmark rein, dass auch eine Transplantation keine Veränderung herbeiführen kann.
Stille und gehorsame Gläubige, das bedeutet, dass andere ungehorsame sind, weil sie ja sündigen, haben dann Vollmacht gegenüber den Versuchen, wenn Grundpfeiler niedergerissen werden. Die haben dann Vollmacht, die anderen nicht. Zucht ist ein Grundpfeiler innerhalb der Gemeinde Jesu. Zucht von anderen erwarten oder zu erwarten, nicht fordern, das wäre ja schon Sünde. Wir haben kein Recht, von anderen etwas zu fordern. Mit diesen Sünden wegen sollten wir uns nicht mehr abgeben. Das ist gräuliches Zeug.
Zucht von anderen erwarten kann nur wer selbst in der Stille vor Gott an sich Zucht geübt hat und nichts anderes.
Jehova in den Himmeln ist sein Thron. Der gegen die Grundpfeiler anstürmende Unglaube, dessen Stützen nach Habakuk 2, Vers 4 Hochmut und Lüge sind, geöffneter Mund, wird zu Schanden, lehrt Gottes Wort. Warum denn? Weil der Gerechte aus Glauben lebt und nicht aus anderen Dingen. Sagt Gottes Wort. Wir sehen, wie weit wir oft vom Worte Gottes weg sind, wenn es anders in uns ist. Wird dann durch Aufrichtigkeit und Demut dem Glaubenshelden der Sieg verliehen. Das ist die Lehre des Wortes. Bereits im Alten Testament. Nur Wahrheit und Demut schaffen die Atmosphäre des Vertrauens, alles andere zerstört, ist von Satan. Der Himmel ist sein Thron, sagt Gottes Wort, und die Erde der Schemel seiner Füße. Nicht mehr lange, geliebte Mitpilger, währt der Weg durch diese Wüste, in der wir uns im Augenblick noch bewegen. Bald hat der Ansturm des antichristlichen Geistes, Gottlob, ein Ende. Die Stunde ist ganz, ganz nah, da der Vater den Sohn senden wird. Steht, ich darf es ergänzen, unmittelbar bevor. Petrus sagt, welche solltet ihr dann sein in heiligem Wandel? Und zwar wird er kommen, die Seinen einzuführen ins Vaterhaus.
Geschwister, das ist keine Schar von Deppen mehr. Das sage ich. Denn da lassen wir unseren alten Adam zurück. Das sind wir jetzt hier. Aber nicht mehr dann. Dann sind wir etwas. Söhne Gottes, Ehrberechtigte. Herrlichkeiten in Empfang nehmende. Wir können da nur sagen, gepriesen sei der Herr, unser Gott. Und die Anmaßung der Menschen, der Gesetzlosen, was sagt Gottes Wort dazu? Ich darf einen Satz über sie für diese Zeit bestimmt zitieren. Die Schrift sagt, Der Herr aber, der im Himmel thront, lacht, und der Herr spottet ihrer. Er treibt noch mit ihrer Dummheit ein Gespött. Jehova ist in seinem heiligen Tempel, das ist, Gott ist Liebe, denn dort vertritt er uns. Jehova in den Himmeln ist sein Thron. Das ist, Gott ist Licht. Er erleuchtet uns auch heute. Zum Schluss einen Vers aus 2. Timotheus 2, Vers 19. Ich hänge lediglich an einem Wort ein zweites an, um des Verständnisses des heute Gehörten abzurunden. Da heißt es, der feste Grundpfeiler Gottes steht und hat dieses Siegel, der Herr kennt, die sein sind, und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Amen.